Haus und Wankdorf. Es ist 8 Uhr und er ist heute Morgen mit der Susanne Stöckel.
Guten Morgen. Gleich als erstes geht's bei uns um künstliche Intelligenz. Die verbreitet sich in der Schweiz, man kann sagen, im Rekordtempo. Gleichzeitig sind viele skeptisch KI gegenüber. Und knapp 6 Monate nach der Europawahl hat sich die EU nun offenbar auf eine neue EU-Kommission geeinigt. Mit dabei sind auch umstrittene Personen. Kevin Kahanis ist mit mir im Studio. Er hat zunächst den Blick aufs Wetter.
Guten Morgen. Der Donnerstag wird oft bewölkt und auch windig. Am Nachmittag kommt Schnee, vorübergehend auch Regen, das besonders im Westen. Insgesamt 2 bis 6 Grad.
Hallo ChatGPT, schreib mir mal eine Moderation. Nein, das Ganze mache ich natürlich nicht. Ich schreibe meine Texte immer noch selbst und nicht mit künstlicher Intelligenz. Aber Fakt ist, KI ist in unserem Alltag angekommen. Ganz neue Zahlen dazu publiziert heute die Uni Zürich, die eine repräsentative Studie zum Thema durchgeführt hat, übrigens zusammen mit der SRG. Und auffallend ist dabei, über die Hälfte der Befragten in dieser Studie gab an, schon einmal ein KI-Programm genutzt zu haben. Sandro Della Torre hat Digitalredaktor Reto Wiedmer gefragt, wie er diese Resultate interpretiert.
Die Technologie übt offensichtlich einen starken Reiz aus durch ihre Ambivalenz, also die Faszination an den Chancen und Möglichkeiten einerseits und aber auch einer gewissen Angst vor Überwachung durch KI und Datenschutzbedenken. Und wegen dieser Ambivalenz ist KI natürlich großes Gesprächsthema und deshalb probieren es viele neugierig selbst aus. Fast 40% jener, die KI bereits einmal genutzt haben, scheinen dann auch davon überzeugt zu sein. Sie nutzen die Werkzeuge, um lange Texte zu verarbeiten, schulische oder berufliche Probleme zu lösen oder auch einfach neue Dinge zu lernen.
Also da kann man sagen, KI hat sehr schnell Einzug in den Alltag gehalten.
Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass es noch kaum 2 Jahre her ist, als erste Werkzeuge für die Öffentlichkeit zugänglich wurden. Es gibt aber auch Personen, die eher resistent sind. Etwa 3/4 jener, die KI noch nicht genutzt haben, denken, dass sie dies auch im nächsten halben Jahr nicht tun werden.
Was die Studie auch zeigt, es gibt große Altersunterschiede, was die Nutzung angeht von KI-Werkzeugen.
Ja, 1/4 der Personen über 70 hat bereits KI benutzt und bei den Personen unter 30 sind es 93%, also fast jede und jeder. Das finde ich bemerkenswert und das liegt sicher daran, dass hier eine Generation am Start ist, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist, an immer neue Dienste und schnelle Entwicklung gewöhnt ist und sich deshalb vielleicht viel schneller anpasst und auch alte Gewohnheiten abschüttelt. Also beispielsweise Schülerinnen und Schüler googeln oft gar nicht mehr, sondern gehen direkt auf ChatGPT.
Also Alte nutzen es eher weniger, Junge sehr oft. Heißt das, vergrößert KI den digitalen Graben zwischen den Generationen?
Es verkleinert ihn sicher nicht, aber Schuld daran ist nicht nur KI, denke ich, sondern halt die immer schnellere Entwicklung von Technologie generell, eine Beschleunigung. Das Tempo der Entwicklung war und ist gerade bei KI enorm, was ältere Personen eher überfordert als jüngere. Und das zeigt sich auch, dass zum Beispiel jüngere Menschen optimistischer sind in Bezug auf die Möglichkeit, KI-Tools zu regulieren. Diesbezüglich laufen ja Diskussionen in der EU und auch in der Schweiz. Und ältere Personen sind pessimistischer und sehen in KI eher eine Technologie, die sich verselbstständigen könnte und gegen die der Mensch sowieso bald machtlos sein wird.
Sagt unser Digital-Experte Reto Wiedmer. Und SRF beschäftigt sich die ganze Woche vertieft mit dem Thema künstliche Intelligenz und wie es die Schweiz verändert. Das ganze Programm der KI-Themenwoche gibt's unter srf.ch/KI. Ja, seit kurzem ist das Bündner Bergdorf Brienz wieder geräumt, denn es droht ein neuer Bergsturz. Und es fragt sich, wo sollen die Menschen aus Brienz hinziehen? Die Gemeinde hat gestern ihre Ideen dazu präsentiert, Kevin.
Die Gemeinde möchte die evakuierte Bevölkerung in die Dörfer Alverneu und Tiefenkastel umsiedeln. Das ist kontrovers, denn vor einigen Jahren gab es eine Umfrage, sie zeigte, die meisten Brienzerinnen und Brienzer würden lieber nach Fazerol umgesiedelt werden. Das Konzept der Gemeinde sieht es nun eben anders vor. Konkret soll es in Alverneu Wohnraum für 70 Personen geben, in Tiefenkastel für 100 Personen.
Ja, ein ganz anderes Thema. Wir reden über die EU. Dort muss nach der Europawahl vor 5 Monaten die EU-Kommission neu zusammengesetzt werden. Aber das ist nicht so eine ganz einfache Sache offenbar. Nun soll es aber wohl eine Einigung geben.
Ja, ganz sicher ist die noch immer nicht. Aber mehrere Nachrichtenagenturen berichten, die Spitzen des Europaparlaments hätten sich geeinigt auf 27 Personen, die zusammen die EU-Kommission bilden sollen. Warum das wichtig ist, das hat Manfred Weber von den Christdemokraten im Europaparlament in der ARD erklärt. Das ist die stärkste Fraktion.
Europa braucht Stabilität. Trump steht vor der Tür. Wir haben Krieg in Europa. Die wirtschaftlichen Fragen sind enorm. Deshalb brauchen wir handlungsfähige EU-Kommission. Und ich freue mich, dass der Vorschlag, den Ursula von der Leyen schon vor Monaten präsentiert hat, jetzt endlich auch von anderen Fraktionen akzeptiert wird.
Also wir haben es gehört, es geht da um einen umstrittenen Vorschlag. Was war denn das Problem?
Ja, es ging um einzelne Namen, die umstritten waren oder immer noch sind. Zum Beispiel Raffaele Fitto. Mit ihm wäre erstmals ein Politiker der rechten italienischen Partei Fratelli d'Italia Vizepräsident der EU-Kommission. Gerade für die linken Parteien bleibt das ein Reizthema, wie der sozialdemokratische Parlamentarier René Repasi sagt.
Diese Entscheidung ist keine einfache Entscheidung, weil man extrem viel Kröten schlucken muss. Und deswegen gibt es natürlich Diskussionen innerhalb der sozialdemokratischen Fraktion, ob die Kröte klein genug ist oder zu groß ist.
Ja, ob jetzt kleine oder große Kröte, offenbar hat man sich geeinigt. Wie geht's da jetzt weiter?
Jetzt kommt die Zusammensetzung der Kommission vors EU-Parlament. Wenn das Parlament zustimmt, dann könnte die neue EU-Kommission am 1. Dezember mit der Arbeit beginnen.
Die Fluggesellschaften weltweit haben ihre Klimaziele klar verpasst. Das zeigt eine Studie, die an der Weltklimakonferenz präsentiert wurde, Kevin.
Der Flugverkehr wächst weiter und auch darum müssten die Fluggesellschaften bei der CO2-Effizienz besser werden. Jedes Jahr 4% besser sei nötig, sagt die Umweltorganisation Atmosphere. Aber in den vergangenen Jahren haben sich die Passagier-Airlines nur um 1,4% jährlich verbessert. Die Studie nennt 2 Gründe. Zum einen würden kaum nachhaltig produzierte Treibstoffe benutzt. Zum anderen gehe die Modernisierung der Flotten kaum voran, denn bei Boeing und Airbus gäbe es Lieferschwierigkeiten.
Und damit jetzt eine Frage an Sie. Mit welchem Programm gehen Sie ins Internet? Viele tun das ja mit dem Internetbrowser Chrome. Der ist der klare Marktführer, nicht nur weltweit, sondern auch in der Schweiz. Ein Monopol sei das, findet die US-Regierung und will nun drum einschreiten.
Ja, es geht darum, wem der Chrome-Browser gehört. Er ist nämlich von Google. Und ein Gericht hat schon im Sommer entschieden, dass Google ein Monopol bei der Internetsuche hat. Der Vorwurf da, das Unternehmen verteidige sich mit gesetzeswidrigen Mitteln gegen die Konkurrenz. Darum will die US-Regierung jetzt erreichen, dass Google sich von seinem Internetbrowser Chrome trennt. Sie will das vor Gericht durchsetzen. Das Urteil wird im kommenden Sommer erwartet. Allerdings ist es unklar, wie es weitergeht. Im Januar übernimmt ja Donald Trump die US-Regierung und er hat sich skeptisch über eine Zerschlagung von Google geäußert.
Ja, und dann wurde gestern auch noch Eishockey gespielt in der Schweiz, nämlich in der Champions Hockey League.
Da hat im Achtelfinal Genf auch das Rückspiel gegen Lausanne gewonnen mit 7:4. Damit steht Titelverteidiger Genf im Viertelfinal. Und zu den Börsendaten von SIX, der Dow Jones Index in New York hat 0,3% gewonnen, der Nikkei Index in Tokio fällt um 0,9%. Der Euro wird zu 93,11 gehandelt, den Dollar gibt's für 88,33.
Das sind die Informationen von heute Morgen, verantwortlich für die Inhalte Simon Weber und die Zeit auf den Punkt 9:09.
Und das Wetter sieht so aus. Vor dem Schnee gibt es sogar noch ein bisschen Sonne, sagt der Felix Blumer von SRF Meteo.
Wir starten zuerst mal teilweise noch mit sonnigen Abschnitten im Mittelland und auf der Alpen-Südseite. Ab Mittag kommt Niederschlag von Westen daher. Zuerst ist es mal Schnee bis ganz runter. Dann wird es im Westen vorübergehend wärmer und die Schneefallgrenze steigt auf 1200 bis 1700 Meter, um dann am späten Abend wieder überall bis ins Flachland abzusinken. Und bis morgen Morgen früh erwarten wir im Flachland stellenweise 10 bis 20 cm neuen Schnee. Und auch ein bisschen Schnee gibt es auf der Alpen-Südseite.
SRF 1 Espresso.
Ja, guten Tag miteinander. Wir reden heute im Konsumentenmagazin über die sogenannten Keyless-Systeme beim Auto, also die, wo die Autotüren von allein aufgeht. Seit Jahren weiss man, dass viele von denen nicht sicher sind, aber die Hersteller lassen sich Zeit.
Es scheint so, als würde die Autoindustrie es nicht ernst genug nehmen.
Das schauen wir gerade an. Und wenn sie zu Unrecht eine Betreibung bekommen, dann können sie Rechtsvorschlag machen. Aber was heisst das eigentlich, Rechtsvorschlag?
Das ist eine Art Einspruch. Ich sage damit, ich bin nicht einverstanden, dass ich dem, der mich betreibt, dass ich dem etwas schulde.
Wie das funktioniert mit dem Rechtsvorschlag, unsere Rechtsexpertin erklärt es kurz und bündig in ein paar Minuten. Am Mikrofon der Stefan Wüttrich. Ja, eigentlich ist es ja eine praktische Sache, so ein schlüsselloses oder eben Keyless-System beim Auto. Zum Türen aufschließen und losfahren, müssen Sie hier den Schlüssel gar nicht mehr in die Hand nehmen. Den können Sie bequem im Hosensack lassen und zum Auto anlaufen. Das geht dann dank Funksignal vom Schlüssel von allein auf. Eben. Praktisch, hat aber einen grossen Haken. Das System macht das Autoknacken für Diebe nämlich ziemlich einfach. Das hat der Test vom TCS und vom deutschen ADAC schon vor ein paar Jahren gezeigt.
Ob Kleinwagen oder Luxuskarosse, innerhalb Sekunden war die sogenannte Komfortverriegelung geöffnet, der Motor gestartet.
Ja, so hat das dort mal im Kassensturz getönt. Mehr als 100 Automodelle haben die dann können knacken. 7 Jahre ist das her und seither hat der ADAC weiter getestet und jetzt vor kurzem wieder Bilanz gezogen. Und auch die ist miserabel, sagt meine Espresso-Teamkollegin Luca Fuchs.
Ja, der ADAC hat mittlerweile nämlich über 700 Automodelle getestet, die so ein Keyless-System haben. Und das Resultat ist aus Sicht von Mediensprecher Michael Gebhardt unsäglich.
In diesen über 700 Fahrzeugen sind nur 10% nach unserer Ansicht wirklich sehr gut geschützt. Das heißt, man kann sie weder öffnen noch wegfahren damit. Das ist einfach unzureichend.
Vorgegangen ist der ADAC bei seinen Tests ähnlich wie Kriminelle. Die gaukeln am Auto mit einem technischen Kniff vor. Der Schlüssel sei ganz in Nähe und schon geht die Tür auf. Schon 2011 hat ETH Zürich vor dieser Sicherheitslücke gewarnt. Und auch der Michael Gebhardt und sein ADAC-Team haben die Hersteller immer wieder dazu aufgefordert, ihre Auto besser vor den Dieben zu schützen. Gewisse Firmen seien da auch tatsächlich über Bücher.
Aber, und das ist das Erschreckende, ganz viele Hersteller tun es eben immer noch nicht. Und es scheint so, als würde die Autoindustrie es nicht ernst genug nehmen.
Dieser Meinung ist auch der TCS. Die Hersteller machen zu wenig und schüffeln das Problem auf Kundinnen und Kunden ab. Ganz nach dem Motto, die können ihr Auto ja gegen Diebstahl versichern. Der Erich Schweitzer vom TCS warnt aber, unter Umständen können die Autobesitzer bei den Versicherungen sogar in die Bredouille kommen.
Was dann passieren kann, ist, dass die Polizei das gestohlene Auto findet und dann gibt es weder Einbruch noch Diebstahlspuren und dann kommt unter Umständen noch ein Verdacht auf, dass der Halter im Diebstahl mitgewirkt hat und das ist für ehrliche Leute eine sehr unangenehme Situation.
Weil man so sowieso schon gestresst wegen dem geklauten Auto noch mit der Versicherung muss kämpfen. Aus diesen Gründen sagt der TCS, als Kundin soll man möglichst auf so ein Keyless-System verzichten. Das kann man zum Teil für ein paar hundert Franken extra dazu kaufen. Wer das schon gemacht hat, so der TCS, soll es abschalten, auch wenn das eigentlich absurd sei. Eine echte Lösung wäre es darum, dass die Hersteller ihre Auto endlich richtig gut vor Diebstahl schützen. Und das wäre auch möglich dank der sogenannten Ultra-Wideband-Technik. Die sichert das Auto vor den Dieben mit ihren technischen Kniffs.
Also es gäbe eigentlich eine zuverlässige, sichere Methode, auf die setzen aber eben nur die wenigsten Autohersteller, das zeigt der Test vom ADAC. Luca Fuchs, jetzt bei mir im Studio, du hast ja von den Autoherstellern noch wissen wollen, warum hapert es denn dermassen bei diesem Keyless-System?
Ja, und da hat als erstes auf meine Frage reagiert, blitzschnell sozusagen, hat Subaru. Sie geben keine Stellungnahme ab, ziemlich schwach finde ich. Schliesslich hat der ADAC alle 13 Subaru-Modelle, die er geprüft hat, problemlos können knacken und auch Ford hat bei diesen Tests schlecht abgeschnitten, mir aber keine Antworten geliefert.
So kann man es auch machen. Eben, der Vorwurf ist, dass die Autohersteller die Sicherheitslücken beim Keyless-System nicht ernst genug nehmen. Subaru und Ford wollen da also gar nichts dazu sagen. Andere haben zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen mehr gesagt.
Luke. Ja, und die finden natürlich, dass sie nicht zu wenig machen und das nicht zu wenig ernst nehmen. Mehrere, die ich angefragt habe, zum Beispiel Opel, die sagen, sie entwickeln im Kampf gegen Kriminelle ständig neue Technologien. Und Volvo zum Beispiel hat dazu noch geschrieben, die neue sichere Diebstahltechnik, die setzen sie auch schon ein, das einfach bei ihren neuesten Modellen und die sind nicht getestet worden.
Okay. Jetzt, wie viel mal passiert denn das eigentlich in der Schweiz, dass Auto mit so vielen Systemen knackt und gestohlen werden?
Separate Zahlen dazu, das gibt es leider nicht, weder von den Versicherungen noch von den Kantonspolizeien wie Zürich, Bern oder St. Gallen. Was man aber kann sagen, dass in der Schweiz letztes Jahr über 1000 Autos weggekommen sind, das ist gut ein Viertel mehr als noch im Vorjahr.
Jetzt haben wir ja vorher gehört, Luca, der TCS findet, man soll die Keyless-Systeme im Moment nicht brauchen, man soll es abschalten, wenn man so eins hat. Es gibt ja aber auch noch andere Lösungen auf dem Markt, so spezielle Etui zum Beispiel, wo der Schlüssel dann besser sichern soll. Hilft das tatsächlich?
Theoretisch würde es helfen, ja, aber es ist eben nicht garantiert. Und genau das gibt es auch bei einem anderen Tipp, den man viel hört, dass man den Schlüssel in Alufolie einwickeln kann. Der TCS sagt, bei all diesen Methoden können die Funkwellen unter Umständen gleich durchkommen. Man kann das also nicht wirklich empfehlen.
Ja, und also jedes Mal den Schlüssel wieder aus der Alufolie knübeln, das stelle ich mir jetzt auch ein bisschen umständlich vor. Dann kann ich es gerade so gut abschalten. Das System ist ja, wie gesagt, auch die Empfehlung vom TCS. Ausser eben, das ist noch wichtig, es ist mit dieser Ultra-Wideband-Technik gesichert. Also Ultra-Breitband fragen Sie im Zweifelsfall beim Hersteller noch. Das ist das Konsumentenmagazin Espresso auf SRF 1. Jetzt haben wir 16 ab 8. Ja, wenn Sie jemandem Geld schulden und das nicht zahlen, dann haben Sie früher oder später ziemlich sicher eine Betreibung am Hals. Jetzt gibt es aber auch, dass man zu Unrecht betrieben wird. Also, dass einfach ein Laden oder sonst jemand behauptet, man schulde Geld, obwohl das gar nicht stimmt.
Espresso Rechtsfrage mit der Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner.
Ja, ungerechtfertigte Betreibungen gibt es zum Beispiel, wenn man etwas online bestellt und wieder zurückschickt, der Laden die Rücksendung aber nicht registriert hat. Ja, und bei so ungerechtfertigten Betreibungen, da sagen wir vom Espresso-Team immer wieder, machen Sie Rechtsvorschlag. Der Tipp hat auch ein Hörer aus Bonstetten letztens gehört.
Ich habe diesen Begriff schon oft gehört. Bloß, was bedeutet das? Rechtsvorschlag erheben. Und was muss man da genau tun?
Ja, was ist das eigentlich, ein Rechtsvorschlag, und wie macht man denn das? Ich habe mit der Gabriela Baumgartner vor dieser Sendung über das geredet und sie sagt, Rechtsvorschlag, das ist eine Art Einspruch.
Ich sage damit, ich bin nicht einverstanden, dass ich dem, der mich betreibt, dass ich dem etwas schulde.
Jetzt wehre ich mich also mit dem Rechtsvorschlag gegen eine Betreibung. Wie und wo mache ich das?
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wenn mich jemand betreibt, dann komme ich vom Betreibungsamt einen Zahlungsbefehl über. Ich habe dann 20 Tage Zeit zum Zahlen. Wenn ich das nicht mache, dann kann man mich pfänden. Jetzt, wenn ich einen Rechtsvorschlag machen will, dann muss ich rasch reagieren. Ich muss den Rechtsvorschlag innerhalb von 10 Tagen machen, ab dem Moment, wo ich den Zahlungsbefehl bekommen habe. Und zwar muss ich den Rechtsvorschlag beim Betreibungsamt machen und nicht etwa bei dieser Firma, bei der Person, die mich betrieben hat, oder bei einem Inkassobüro, wenn eins involviert ist.
Gut, und machen muss man den Rechtsvorschlag schriftlich, nehme ich an.
Schriftlich, das ist immer gut, weil man dann etwas in der Hand hat. Man kann also am Betreibungsamt schriftlich mitteilen, man will einen Rechtsvorschlag machen. Man kann aber auch anrufen oder persönlich aufs Betreibungsamt gehen und dort tut dann die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter den Rechtsvorschlag protokollieren. Oder, das gibt's nämlich auch, dass ein Betreibungsbeamter oder Beamtin zu mir heimkommt und mir den Zahlungsbefehl übergibt. Dann kann ich auf dem Formular, das ich überkomme, anschreiben, ich erhebe Rechtsvorschlag.
Und was passiert passiert denn, also wenn ich Rechtsvorschlag erhoben habe, was läuft nachher?
Dann ist das Verfahren gestoppt und die Person, die mich betrieben hat, die muss nachher vor Gericht gehen und dort verlangen, dass der Rechtsvorschlag wieder aufgehoben wird. Und dort muss sie dann auch erst mal Beweis auf den Tisch legen, dass ich wirklich etwas schulde, also zum Beispiel eine Bestellung oder einen Kaufvertrag.
Also das heisst, erst dann tut das ein Gericht kontrollieren. Das macht nicht schon das Betreibungsamt vorher.
Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Betreibungsamt prüft nicht, ob ich zu Recht betrieben worden bin. Beim Einleiten von der Betreibung muss man keinen Beweis vorlegen. In der Schweiz kann also jeder betreiben, auch ohne einen Grund. Und der Rechtsvorschlag ist dann eben ein Instrument, wo ich mich dagegen wehren kann, wenn ich eben mit dieser Forderung nicht einverstanden bin.
Also, das hätten wir geklärt rund um den Rechtsvorschlag. Jetzt ist das ja ein bisschen ein komisches Wort, Rechtsvorschlag. Woher kommt das eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. In der Literatur habe ich nichts dazu gefunden. Ich meine aber vom Studium her, dass ich dort mal gehört habe, es käme vom Begriff Recht vorschlagen, also im Sinn von vor Gericht gehen. Weil ich aber nicht ganz sicher war, bin ich heute Franco Lorandi gefragt. Er ist Professor für Schuldbetreibungs- und Konkursrecht an der Uni St. Gallen. Er hat dann in der französischen und in der italienischen Version vom Gesetz nachgeschaut, weil dort drin heisst es,
ja, die beiden Sprachen, Französisch, Italienisch, bringen etwas Wesen viel besser zum Ausdruck. Das ist Opposition oder Oppositione. Das verstehen sogar wir Deutschschweizer, oder? Man opponiert, man erhebt Widerspruch, und zwar gegen die Forderung, die der Gläubiger in Betrieb gesetzt hat. Und darum ist das viel verständlicher als der ein bisschen sperrige Ausdruck von Rechtsvorschlag.
Ja, wo er recht hat, hat er recht, der Franco Lorandi. Also Rechtsvorschlag, aber jetzt können Sie mitreden, wenn es um den geht. Ein Punkt noch, nach einer Betreibung hat man ja dann einen Eintrag im Betreibungsregister, muss man aber bei ungerechtfertigten Betreibungen nicht einfach stehen. Wenn Sie, wie Sie, den wieder loswerden, SRFCA-Espresso, wenn Sie nichts machen, dann verschwindet der Eintrag nach 5 Jahre automatisch.
SRF 1 Espresso. Persönlich, diesen Sonntag aus dem Theaterpavillon Luzern mit zwei besonders umtriebigen Gästen. Auf der einen Seite die Marie-Christine Jäger-Firmenich. Die Madriser Bergband Klosters hat sie zusammen mit Investoren geholfen retten, hat eine grosse Tierklinik initiiert und ist an Hollywood-Filmen beteiligt. Und der Parfümeur Andreas Wilhelm auf der anderen Seite, der Punk unter den Parfümeuren, preisgekrönt auf der ganzen Welt erfolgreich. Für eins von seinen Parfums hat er auch mal den Duft von einer frisch gedruckten 200-Franken-Note analysiert. Eine einzigartige persönliche Begegnung mit der Unternehmerin Marie-Christine Jäger und dem Parfümeur Andreas Wilhelm, bei mir, Christian Zeugin. Diesen Sonntagmorgen am 10 Uhr live im Theaterpavillon Luzern. Kommen Sie vorbei, ich freue mich auf Sie.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht in Graubünden auf der A13 Richtung Sagans wegen eines Unfalls, Stau bei Landquart, dann rund um Zürich vor dem Nordring Richtung Bern ab dem Brutiseller Kreuz, dann vor dem Kuprist-Tunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon und daher auch auf dem Westring ab Urdorf Süd. Dann noch in der Region Basel wegen eines Pannenfahrzeugs auf der A3 und A2 Richtung Luzern bis Hagnau und auf der A3 Richtung Basel zwischen Rheinfelden und Augst im Moment Stau. Gute Fahrt, es ist 8:30.
Die Bevölkerung des Bergdorfes Brienz im Kanton Graubünden könnte dauerhaft umgesiedelt werden. Und zwar in die Dörfer Alverneu und Tiefenkastel. Die Gemeinde Albula, zu der Brienz gehört, hat am Abend ein entsprechendes Konzept vorgestellt. Am vergangenen Wochenende wurde Brienz erneut evakuiert. Grund ist eine drohende Geröll-Lawine. Die Fluggesellschaften weltweit haben ihre Klimaziele klar verpasst. Das zeigt eine Studie, die an der Weltklimakonferenz vorgelegt wurde. In den vergangenen Jahren haben sich die Passagierfluggesellschaften bei ihrer CO2-Effizienz jährlich um 1,4% verbessert. Beim weiter wachsenden Flugverkehr wären aber jedes Jahr 4% nötig, heißt es von der Umweltorganisation Atmosphäre. Google soll sich vom Internetbrowser Chrome trennen müssen. Das will das US-Justizministerium. Ein Richter hatte bereits im August geurteilt, dass Google ein Monopol bei der Internetsuche habe. Nun geht es um die Frage, welche Massnahmen dagegen ergriffen werden sollen.
Der Michael Wettstein, der gehört hat.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
And right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Morgen vis-à-vis von mir im Studio Barbara Meier.
Guten Morgen Elena, guten Morgen miteinander.
Ich wünsche ebenfalls einen guten Morgen und legt euch schneefest an. Ab Mittag soll es in der ganzen Schweiz ein bisschen flöckeln. Zuerst einmal einen guten Start. Von 9 ist es mittlerweile an diesem Donnerstag. Im Forum heute um 10 Uhr geht es bei uns um die Reform der Witwerrente. Bis jetzt ist es dort ja so, dass wenn der Mann stirbt, die Ehefrau bis zum AHV-Alter eine Witwerrente überkommt. Und umgekehrt hat der Ehemann, wenn seine Frau gestorben ist, nur eine Rente bekommen, wenn er Kind hat und auch nur bis die 18 gewesen sind, die Kinder. Der Bundesrat will jetzt für Witwen und Witwer die gleiche Regel einführen.
Genau. Und beide sollen neu eine Rente bekommen, bis die Kinder 25 sind. Nachher soll Schluss sein. Und ohne Kind gibt es gar keine Witwerrente mehr. Das ist der Vorschlag vom Bundesrat. Er hat einen Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung geschickt und hat also quasi Rückmeldungen gesammelt. Und diese Rückmeldungen, die sind sehr unterschiedlich ausgefallen.
Ja, bei uns läuft die Diskussion auch schon. Und zwar online auf srf1.ch. Und auch da sind also die Reaktionen sehr gemischt.
Ich habe ein paar Beispiele. Helene Blum zum Beispiel schreibt, also ich verstehe sowieso nicht, deshalb eine Frau, die nie Kinder gekriegt hat, Witwenrente erhalten sollte. AHV und Pensionskasse kriegt sie ja eh. Und wenn das nicht reicht, dann gäbe es Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe. Geht jedem Unverheirateten auch, so schreibt sie.
Also jede Frau ohne Kind, egal was für einen Zivilstand sie hat, soll gleich behandelt werden. Weitere Meinungen.
Der Reto Huber, er sagt, statt dass man den Witwerrente zusammenkürzt, hätte man ja können einfach den Witwer ihre Rente an denen von den Frauen anpassen, also denen quasi mehr geben. Er sagt, das neoliberale System wird immer gerne an die gesellschaftliche Entwicklung anpasst, wenn es zulasten des normalen Kleinbürger geht. Aber es sei keine Rede von der Abschaffung und Ungleichberechtigung von den Frauen bei Lohn- und Pensionskassen.
Also quasi, das System redet dann von Gleichberechtigung, wenn es gegeben passt und wenn es günstiger
ja,
kommt,
genau,
vor allem.
Quasi, ja.
Meint er, interessant, haben wir sonst noch einen Kommentar?
Noch der vom Christian Kunz, könnte ich sagen, kann den Entscheid soweit nachvollziehen. Die Zeiten haben sich geändert, gibt wenig Grund mehr für diese Sonderbehandlung. Natürlich macht es keine Freude, wenn man betroffen ist. Wir haben eine Demokratie, bringt es vors Volk, dann sehen wir, was gewünscht ist.
Also vor das Volk kommt die Sache, falls das Referendum ergriffen würde. Zuerst kommt die Witwerrentenreform aber ins Parlament und noch vorher kommt sie in unsere Diskussionssendung Forum. Ab dem 10. Da könnt ihr live mitdiskutieren oder noch schnell einen Kommentar geben auf srf1.ch.
Cause boy, you left me, left me home.
Midnight Man. Ich habe noch in ein paar Augenblicken den Eros Ramazzotti mit Dovece Musica. Und da reden wir noch über das Wetter mit dem Felix Blumer vor der 9. Weil die Schweiz, die wird ja heute winterlich und es soll scheint flöcklich spätestens ab Mittag bis ins Flachland runter. Wie das aber konkret aussieht, das weiss der er in 4,5 Minuten.
Dove c'è musica, saremo tutti di noi. E il mondo per una volta farai girare come tu vuoi. Qualcuno ha detto la musica è fratellanza. Ah, buona speranza, allora buona speranza. C'è un silenzio da rompere e un muro d'ostilità. Ti porto dove c'è musica, qualcosa succederà. Prendi questa libertà che ti porta dove vai. Dove c'è musica c'è ancora a fare correre un po' i brividi.
sull'Odeon e ci faranno un discount. Un altro sogno che uccidono, un'altra volgarità. C'è ancora fantasia. Oh, lì, con i nostri piedi sulle nuvole. E poi nell'anima, fino in fondo all'anima, dove c'è musica, io ci sarò.
Ramazzotti, den ihr hier gehört habt, bleiben wir doch noch beim Italienisch, aber einfach beim italienischen Teil der Schweiz.
SRF Meteo.
Mit dem Felix Blumer. Und Felix, du hast mir gesagt, es wäre winterlich heute. Wenn man jetzt aber so die Bilder anschaut, die es zum Beispiel auf der SRF Webcam hat, oder? Vom Tessin, da sehe also winterlich. Ich sehe da knallblauen Himmel, auch Graubünden, knallblauen Himmel.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Aha.
Nicht nur fürs Tessin, sondern auch für alle anderen, aber im Tessin und in Graubünden, da ist es momentan wirklich noch fast wolkenlos, tut aber bald einmal zu. Und es kommt dann selbst im Tessin, kommt Schnee, die Schneefallgrenze am Nachmittag und Abend 300 bis 500 Meter. Und auf der Alpen-Nordseite, da haben wir doch an vielen Orten schon dickere Wolken und dann so gegen den Mittag setzt von Westen Niederschlag. Ich sage ganz bewusst Niederschlag. Zuerst ist es, weil unten die Luft noch kalt ist, Schnee bis ganz runter. Dann kommt von Westen deutlich wärmere Luft her und Schneefallgrenze steigt in einem Bereich von 1200 bis 1700 Meter. Ich habe bis jetzt immer behauptet, das gilt für die Romandi. Möglicherweise kommt der Warmluftspickel sogar bis in die Region Zürich voran und dann nachher kommt aber am späten Abend und in der Nacht auf morgen dann Kaltfront von Nordwesten daher und damit sinkt die Schneefallgrenze wieder ab und darum erwarte ich bis morgen Morgen im Flachland stellenweise 5 bis rund 20 cm Neuschnee, also prekäre Strasse. Verhältnis. Dazu haben wir auf den Bergen starken bis stürmischen Südwestwind.
Also wenn man dir so zulässt, dann könnte man heute Abend je nachdem noch davon kommen auf dem Heimweg.
Mit Glück.
Mit Glück, aber morgen Morgen sicher nicht.
Morgen ist eine schlechte Idee. Morgen haben wir am Morgen zuerst mal verbreitet noch Schneeschauer. Die hören dann aber bald einmal auf und im Flachland die zweite Hälfte vom Vormittag weitestgehend trocken, teilweise sonnig. Den Bergen an haben wir immer noch ein bisschen Schnee und am Nachmittag werden dann Schneeschauer doch wieder häufiger, speziell am Jura und den Bergen an. Im Flachland noch ganz vereinzelt. Das Ganze bei Temperaturen von 2 bis 5 Grad. Und im Süden da haben wir starke bis stürmische Nordföhn. Im Mittel- und Süden sind ziemlich sonnig und etwa 9 Grad.
Felix Blumer.
Tell her I'll be waiting
Slave to Love.
SRF Verkehrsinfo.
In der Region Basel auf der A3 und A2 Richtung Luzern bis Hagnau Stau und rund um Zürich vor dem Nordring Richtung Bern ab dem Brütiseller Kreuz und vor dem Gubristunnel im Moment Stau. Es ist 9 Uhr, das ist das Nachrichtenmagazin heute Morgen mit der Susanne Stöckel. Guten Tag.
Guten Morgen. Wir blicken als erstes nach Baku zur UN-Klimakonferenz. Dort gibt es nun einen Beschlussentwurf. Wie der aussieht und warum er laut unserem Beobachter kein großer Wurf ist, sagen wir Ihnen. Und Google soll seinen Internetbrowser Chrome verkaufen. Das will eine US-Behörde. Warum? Auch das klären wir. Mit mir im Studio ist Kevin Kahannes. Wie wird das Donnerstagswetter?
Also im Moment sehe ich Sonne und blauen Himmel, aber das bleibt leider nicht so. Die Wetterprognose sagt, es wird oft bewölkt und windig. Am Nachmittag kommt Schnee, vorübergehend auch Regen, besonders im Westen, das Ganze bei 2 bis 6 Grad.
An der Weltklimakonferenz in Baku gibt es einen Beschlussentwurf. Es liegt ein entsprechendes Papier vor. Unter anderem ein Thema darin, wie die ärmeren Länder für die Folgen des Klimawandels entschädigt werden sollen. Was konkret in dem Papier steht, habe ich mit Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann in Baku besprochen.
Nun, also dieser Text ist noch voller offener Punkte, viele Klammern, also viele Textteile in Klammern. Und vor allem hat er wie zwei Optionen, also zwei extreme Optionen drin. Eine Position, die entspricht derjenigen der Entwicklungsländer, also der ärmeren Länder des globalen Südens. Und die andere Option ist die Position der Industrieländer. Während die Industrieländer eben sagen, sie möchten zuerst diskutieren, wer da alles mitzahlt und sich natürlich gegen aus ihrer Sicht überrissen hohe Zahlungen wären, sagen die Entwicklungsländer ganz klar, wir wollen hohe Zahlungen. Inoffiziell spricht man davon über 1,3 Billionen US-Dollar pro Jahr. Also da klaffen die Meinungen weit auseinander. Was man Positives vielleicht in diesem Textentwurf sehen kann, ist die Fragen, wer Geld erhalten soll und welche Gelder dafür mobilisiert werden sollen. Da scheint man sich ein bisschen näher zu kommen.
Und wie kann man das einschätzen? Wie würden Sie das einschätzen? Ist das jetzt der große Wurf da an der Klimakonferenz, dieser Entwurf?
Nein, das ist es sicher noch nicht. Also man muss auch sagen, da wo man jetzt steht, hätte man eigentlich Anfang dieser Woche stehen müssen. Nach der ersten Woche sollte man solche an diesem Punkt stehen. Jetzt sind es noch große Differenzen, die man eigentlich in einem Tag nun klären sollte oder in zwei. Morgen Abend ist ja hier offiziell Schluss. Jetzt sind Kompromisse gefragt. Dafür sind die Minister da. Unter anderem ist ja auch Bundesrat Albert Rösti hier heute angekommen. Die müssen jetzt aber groß